Wie reich beschenkt seid ihr hier in Lüneburg mit den wunderbaren kleinen Samenkörnern, die Gott euch geschenkt hat. Ich denke, solche und solche und größere und Jugendliche und jeder, der hier ist, ist ein Geschenk Gottes. So wie der Regenbogen, der uns immer wieder sagt, Gott ist da mit seiner Liebe und seine Fürsorge. Heute ist mir wieder etwas passiert, wie damals, als ich klein war und mir Fehler unterlaufen sind und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann die Tränen liefen und dann kam mein Papa, reichte mir die Hand und sagte, ach komm, zusammen schaffen wir das. Und ich fühlte mich gestärkt, die Tränen versiegten. Und irgendwie dachte ich, ja, jetzt ist es gut. Papa ist wieder da. Übrigens, wie viel Zeit habe ich? Auf dem Weg nach hierher, ich habe mir alles schön ausgerechnet, ja, fein, pünktlich. Und dann hatte ich einen tollen Trecker mit einem riesigen Anhänger da hinten. Und dann ging es so mit 40, 50 Stundenkilometer von ran. Dann war ich in schönen Lüneburg und da verabschiedeten sich mein Navi und das Satellitensystem. Da bin ich zu früh abgebogen. Da war ich irgendwo, wo ich noch nie war. Und da habe ich gedacht, wäre mein Vater jetzt hier und würde sagen, komm, wir schaffen das. Aber ich weiß, der große Vater war da und der hat mich dann so geleitet, dass ich dann irgendwo gelandet bin, wo ich anhielt und sagte, Herr, jetzt hilf du mir. Da kamen einige Jugendliche vorbei und da stieg ich aus und habe gesagt, können Sie mir helfen? Ich weiß nicht, wo die Friedensstraße ist und da möchte ich hin. Sie holten ihr Navi raus und da war ich ungefähr 500 Meter von hier weg und ich dürfte zu euch kommen und ich freue mich. Ging es so oder ähnlich auch dem Volk Israel, damals, vor über 2000 Jahren, als ich dachte, ja, alles schön und gut. Gott hat so viele Versprechen gegeben. Aber jetzt? Wo ist er? Wir fühlen uns so einsam, allein und verlassen. Feinde um uns, in uns, neben uns, hinter uns. Wer soll uns helfen? Und dann kam einer. Johannes der Täufer. Er war in der Nähe des Jordan, in Bethanien, und er brachte die Hoffnung. Er erzählte davon, dass Gott seine Kinder nicht aufgegeben und nicht vergessen hat. Da gab es schon einige, die sich darüber sehr gefreut haben, und die anderen ärgerten sich und schickten die Boten und sagten, wer bist du denn? Bist du ein Prophet? Was bist du denn für einer? Und er sagte, eigentlich, mit meinen Worten hat er gesagt, ich bin nichts Besonderes, ich bin eine Stimme, ein Botschafter. Ich bereite nur den Weg für einen, der kommen wird. Ja, er hat gesagt, es gibt Hilfe. Und er sprach davon, dass die Menschen wieder Hoffnung bekommen sollen, dass sie sich freuen können. Ich würde gerne mit euch einfach diese Zeit gedanklich besuchen, indem ihr im Johannesevangelium, Kapitel 1, erstmal Verse 29 bis 30 und dann 35 bis 49 lesen. Johannesevangelium, Kapitel 1, verzeiht mein Hüsteln, ich bin eine Allergikerin. Also nicht erkältet, aber ich lese erstmal Verse 29 bis 31. Am nächsten Tag kam Jesus an den Jordan. Da rief Johannes, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünden aller Menschen wegtragen wird. Dieser Mann ist es, von dem ich gesagt habe, es wird einer kommen, der schon vor mir war. Er steht weit über mir. Auch ich kannte ihn vorher nicht. Aber damit das Volk Israel auf ihn vorbereitet wird, taufe ich hier mit Wasser. Jetzt ist es soweit. Er hat nicht nur vorbereitet und erzählt, einer wird kommen. Er kann jetzt sagen, da ist er. Und jetzt lese ich die Verse 35 bis 49. Johannes, der Täufer, und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da zeigte Johannes auf ihn und sagte, seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte, was sucht ihr? Sie antworteten, Herr, wo wohnst du? Kommt mit und seht selbst, wo ich wohne, sagte Jesus. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, als sie mit Jesus gingen, und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon. Wir haben Christus gefunden, den uns Gott versprochen, Retter, berichtete ihm Andreas. Dann nahm er seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn nur an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Petrus heißen, das bedeutet der Fels. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Kurze Zeit später begegnete er Nathanael und erzählte ihm, endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. Er heißt Jesus und ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Nazareth? Entgegnete Nathanael. Was kann von da schon Gutes kommen? Du musst ihn selbst kennenlernen. Komm mit, antwortete ihm Philippus. Als Jesus den Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein aufrichtiger Mensch, ein wahrer Israelit. Woher kennst du mich? Wollte Nathanael wissen. Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Herr, du bist wirklich Gottes Sohn, bekannte Nathanael. Du bist der König Israels. Diese Einladung, komm, kommt, ist seit dieser Zeit, wie Jesus sie aussprach, millionenfach gesprochen worden. Manche sind gefolgt, manche sind weggeblieben. Aber diese Einladung hat Hoffnung, Lebenssinn, hat Gutes gebracht bei denen, die Jesus nachgefolgt sind. Weil sie berührt wurden von persönlicher Einladung durch das Wort Gottes, durch die Menschen, die selbst Jesus erlebt haben und gesagt haben, komm, ich habe jemanden kennengelernt, der mir Halt gibt, der mich trägt, der mich an die Hand nimmt, wenn ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Es ist interessant, dass Matthäus, Markus und Lukas über eine Begegnung mit Jesus sprechen. Darüber steht in Johannes Evangelium tatsächlich nichts. Der so oft diese Worte von Jesus kommt, geschrieben hat. Es ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Einladungen aus den Evangelien. Jesus sprach, um ihn herum waren seine Jünger und viele, viele Menschen. Und dann kam einer, wir wissen nichts von seinem Namen, nichts von seinem Alter, nur dass er bei Luther Jüngling oder junger Mann genannt wird. Und er kam, weil er auf der Suche war. Er bat Jesus um Hilfe. Er sagte, Herr, was muss ich tun, um gerettet zu werden, das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, wie liest du in dem Wort Gottes? Das sind die Gebote, das sind die Anleitungen. Und der junge Mann sagte, kenne ich. Und ich folge diesen Anweisungen. Ich habe die Gebote Gottes gehalten, ja, seit meiner Kindheit. Und ich bin sicher, er hat die Wahrheit gesprochen. Jesus wusste, was in ihm vorgeht. Jesus hatte ihn lieb, sagt das Wort. Und Jesus lädt ihn ein. Komm, geh mit mir, folge mir nach, gib alles, was du hast, weg, damit andere davon leben, genießen können, sich stärken können. Und dann komm. Wie schön wäre es, wenn das stehen würde. Er sagte, ja, Herr, ich komme. Ich lasse alles stehen und folge dir nach. Aber das sind die Worte, dass der junge Mann sich weggedreht hat und wegging. Immer wieder frage ich mich, Wessner, wenn Jesus sagt, komm, geh mit mir. Was könnte zwischen meinem Herrn und mir sein, wo ich denke, also weißt du, guter Gott, da halte ich fest dran, an meinem Tempotaschentuch, das brauche ich jetzt immer, an anderen Dingen, was fesselt mich? Was will ich nicht loslassen, um ganz frei zu sein? Um in die Fußspuren meines Herrn zu treten und mit ihm zu gehen. Diese Einladung gilt immer wieder. Und immer wieder ist da die Frage, bin ich frei? Gehe ich mit? Stückchenweise, wie ich mit meinem Navi, und dann geht gar nichts mehr. Und da sage ich, Herr, sei du mein Navi. Leite du mich. Da kann ich alle Satelliten vergessen. Du weißt, wo es zum Ziel geht. Wie froh bin ich, dass diese Einladung nicht nur am Anfang des Evangeliums von Johannes steht. Ich liebe das 21. Kapitel. Es berührt mich. Es macht mir Mut. Es stärkt mich. Was haben die Jünger alles mit Jesus erlebt? In der Nachfolge, in ihren Hoffnungen, in ihren Zweifeln, in den Fragen. Werde ich ein Minister, Außenminister, Innenminister, Finanzen? Kann ich das machen? Was ist auch wahr? Die Enttäuschungen, die Fragen. Herr, was machst du jetzt? Das verstehen wir nicht. Und dann der eine, der eigentlich immer vorne weg war, der Fels, der dann irgendwann zerbrach. In seiner Angst auf dem Hof bei dem Verhör. Und Jesus hat ihm gesagt, du, da kommt die Zeit, da werden alle anderen laufen. Und auch wenn du jetzt sagst, ich nicht, wirst du mich auch verlassen. Und Petrus war fest davon überzeugt, ich niemals, Herr, ich halte dich fest, ich weiß, wo ich hingehöre. Und dann haben wir dieses 21. Kapitel. So viel Enttäuschung, so viele Tränen, so viel Hoffnungsloses. Jesus starb, ihr Halt. Und als es hieß, er ist auferstanden, kann wohl gar nicht sein, oder? Die Frauen, wie kann man Frauen glauben? dann überzeugen Sie sich, Jesus ist weg. Er begegnet Ihnen, er wünscht Ihnen Frieden. Auch denen, die mit ihm unterwegs sind, mit ihm reden, seine Stimme hören, ist nicht klar, wer daneben ihnen geht. Und ich muss mich fragen, Herr, wenn du neben mir stehst und neben mir gehst, spüre ich es? Bin ich offen für das, was du mir sagst? Oder bin ich so in meiner Trauer, in meinem Tief oder Hoch, dass ich nicht merke, du bist es? In der letzten Zeit lebte ich zwischen Uelzen in unserer Wohnung, zwischen Gifhorn, wo ich bei unserer Tochter übernachten konnte, weil ich immer nach Braunschweig in die Klinik bin, wo Uwe am Herzen operiert wurde. Übrigens, bevor ich vergesse, liebe Grüße an euch alle von ihm. Und dann so unterwegs auch zu sagen, Herr, fahre du das Auto, ich sitze nur hier. Übernimm's, weil meine Gedanken durcheinander sind, weil ich mich ausgelaugt fühle. Spüre ich dann seinen Atem und seine Nähe? Oder bin ich so beschäftigt, dass ich nichts mehr höre, nichts mehr empfinde? Diese tollen Männer sind auch müde. Aber sie entscheiden sich, nach Hause zu gehen. Sie haben Familien. Zumindest wissen wir das von Petrus. Und ich denke, andere hatten es vielleicht auch. Und sie wollen das machen, was sie eigentlich von klein auf gelernt haben. Sie gehen fischen. Petrus sagt, ich gehe los. Und seine Freunde sagen, wir gehen mit. Sie sind ganze Nacht unterwegs. Sie sind erschöpft und erneut enttäuscht. Ihre Netze sind leer. Kann nicht sein. Ihre Familien müssen was essen. Sie möchten endlich für ihre Familie da sein. Und jetzt? Und dann, als sie nah ans Ufer kommen, steht da einer am Ufer, neben ihm brennt Feuer. Und er fragt, wie ihr Fang war. Wie war der Fang? Nichts. Gar nichts. Und dann dieser eine, der da hinten steht, ein Fremder, sagt, wirf doch die Netze aus. Ihr werdet guten Fang haben. Da kann einer kommen, der wohl nie gefischt, geangelt hat oder was auch. Wie kann er uns einen Rat geben? Aber sie machen's. Und ihre Netze sind voll. So voll, wie sie es lange nicht erlebt haben. Und Johannes sagt, da am Ufer, das ist der Herr. Er hat ihn erkannt. Sein Herz hat wohl gesprochen. Es wurde ihm bewusst, da ist einer, der uns nie aufgegeben hat. Und der Petrus kann nicht mehr abwarten, dass sie mit dem Boot ans Ufer kommt. Er springt ins Wasser, sagt uns das Wort Gottes, und er schwamm hin seinem Herrn entgegen. Jesus hat sich nicht nur am Feuer gewärmt. Er hatte schon Frühstück für seine müden, geliebten Freunde vorbereitet. Da war Fisch, da war Brot. Und sie essen zusammen. Die Bibel berichtet gar nicht viel, worüber sie redeten, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Momente des Schweigens, der Stille gab und dann Fragen. Und dann wendet sich Jesus ausgerechnet an den Fels und sagt, liebst du mich mehr als dieser alle? Stellt euch vor, wenn mich jetzt Jesus fragen würde, ob ich ihn liebe mehr als ihr, dann müsste ich sagen, Herr, das weiß ich nicht. Ich habe doch keine Ahnung, wie sehr dich diese Menschen hier lieben, wie sehr ihr Herz an dir hängt und sie nichts anderes wollen, als mit dir zu leben. vielleicht was stottern. Aber Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und dann fängt Jesus und sagt, weißt du noch, wo du versagt hast? Da hast du versagt, da hast du versagt, da hast du versagt. Nichts davon. Gar nichts. Jesus fragt nochmal, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, ich liebe dich. Und als wenn alles nicht genug wäre, fragt Jesus das dritte Mal, hast du mich lieb? So, nicht nur mit einer kleinen Ecke, mit einem Krümel deines Denkens. Liebst du mich echt? Und Petrus antwortet, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Mich fasziniert es, wie Jesus mit Petrus umgeht. Jedes Mal, wenn er antwortet, ja, ich liebe dich, dann sagt er, ich habe einen Auftrag für dich. Geh mit dieser Liebe, die du mir entgegenbringst und die ich dir immer wieder schenke. Geh mit dieser Liebe los und sag's den anderen. Weide, sagt Jesus, hüte, beschütze, schlag nicht um dich, weder mit dem Schwert, noch mit der Hand, noch mit den Worten. Erschlage die Menschen nicht. Geh liebend und stärkend, so wie ich dir begegnet bin. Komm, folge mir nach. Harald Weigt hat ein Büchlein geschrieben über das Gebet Vater Unser. Darin ist zu finden ein Erlebnis von seiner Mali. Sie war unterwegs durch Hannover, als sie schluchzen und klagen und weinen hörte. Und da drehte sie sich um und da war ein Obdachloser, der da angelehnt wohl an die Wand saß und verzweifelt klagte. Sie ging auf ihn zu, sie fragte die Menschen, ist er krank, braucht er Krankenwagen oder was? Sie sagten, sie waren schon hier, sind weggefahren. Er will keine Hilfe. Mali hockte sich zu ihm, legte ihren Arm um diesen unglücklichen Menschen und versuchte ihn zu trösten. Irgendwann, sie war in Eile, sie hatte einen Termin, fragte sie ihn, ob sie für ihn beten darf. Als er bejahte, kniete er sich ganz schnell aufs Pflaster, auf dem Fußboden da. Und sie legte den Arm um ihn und betete das Gebet Vater unser. Dann fragte sie ihn nach seinem Namen und hat seinen Namen in das Gebet eingeflochten. Und als sie kam und vergib uns unsere Schuld, dann brach es aus diesen Menschen. Ja, ja, hat er gerufen. Er wollte Vergebung haben. Wofür? Wusste er, das wusste Gott. Nach dem Gebet ging Mali ihren Weg. Als sie auf dem Weg zurück war, sah sie diesen Mann immer noch kniend auf der Straße, aber er klagte nicht mehr. Die Stimmen, die aus ihm herauskamen, sie waren anders. Es war etwas, als hätte das Licht der Liebe Gottes, wie wir vorhin auf der Bank gesehen haben, diese Frau ihn ergriffen hätte und erfasste neuen Mut. Mali hat nie erfahren, was mit ihm passiert ist. Aber sie zeigt ihm den Weg zu dem großen Vater, der die Hände ausgestreckt hat und gesagt hat, komm, ich bin für dich da. Jesus, der sagte, ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß um jede Träne und um jeden Schmerz, ich verstehe es. Viele Jahre waren wir befreundet, mit Manfred. Er ist ein Kriegskind, im Krieg geboren, hat seinen Vater aber nie kennengelernt. Der fiel im Krieg und so wuchs er bei seiner Mama und Stiefvater auf. Und für die Kriegskinder war es manchmal sehr schwierig, einen Beruf zu bekommen, besonders den, den sie gerne gelernt hätten. Und so nahm der Stiefvater Manfred auf die Baustelle. Er sollte Maurer werden. Mit 14 begann er die Ausbildung. Mit 15 und 16 war er alkoholabhängig. Hochintelligent. Immer wieder zwischendurch wurde er wieder gesund, arbeitete eine Zeit in einem Labor und die Leiterin war so begeistert, hat sie gesagt, Sie werden weiterausgebildet, Sie sind großartig, ich kann mich auf Sie verlassen, Sie verstehen alles, machen es so gut. Und dann kam wieder die Flasche, nicht mit Wasser. Und er trank. Er war begeisterter Fußballer, begeisterter Schwimmer, hat wunderschön Gitarre gespielt und toll gesungen. Und seit seiner Kindheit vertraute er auf Gott. Und trotzdem. Aber dann arbeitet er in Lobetal, in diesen Krankenanstalten. Dort lernte er seine Frau kennen. Aus Liebe zu ihr ließ er Alkohol sein. Sie bekam ein kleines Mädchen, waren glücklich. Bis zu einer Feier, wo der Freund ihm sagte, Manfred, du hast so lange nicht getrunken, heute stoßen wir an. Ja, es sollte nur ein Glas sein. Das wurden viele. Erst heimlich und dann so schlimm, dass seine Frau zum Richter sagte, Herr Richter, gegen eine Frau hätte ich gekämpft, denn einen besseren Menschen als mein Mann, einen fürsorgenden, liebevollen Vater und Ehemann gibt es nicht wie ihn. Aber ich bin ohnmächtig gegen Alkohol, komme ich nicht an. Eines Tages brachte Uwe zu uns einen Mann, ich kannte ihn nicht. Und er sagte Uwe, oh, wir haben uns bei Fahrradfahren getroffen und ich habe ihn eingeladen, zu uns zu kommen. Er sagt, willkommen. Dann kam er öfter. Und Uwe traf ihn irgendwann wieder und lud ihn zum Gottesdienst ein und er kam. Er wurde bei uns in Gifhorn, wo wir über 50 Jahre in der Gemeinde waren, getauft. Und er sagte, ich dürfte nach Hause kommen. Wenn er so auf seine 12-seitigen Gitarre spielte und sang, liebte ich am meisten das Lied von einem Zigeunerjungen. In diesem Lied geht es um einen Knabe, wird er da genannt, in diesem Lied, der in diesem ärmlichen Zigeunerzelt liegt und schwerst krank ist. Es wurde ihm mitgeteilt, es gibt keine Hoffnung. Aber dann kam jemand und erzählte ihm von Jesus, von dem, der ihn liebt, der ein neues Leben bereitet für ihn, den kranken Jungen und für alle, die Jesus vertrauen. Und dieser Junge sagte, geht los und sagt, es allen, dass jeder es hört, dass niemand mehr klagt. Warum hat mir niemand vom Heiland gesagt? Dieses Lied hat mich immer so sehr berührt. Ein paar Tage nachdem unser Enkel starb, starb Manfred und es hat mich tief berührt. Manfred war so wie ein Teil unserer Familie. Und wir trugen um unseren Enkelsohn und um Manfred Trauer. Aber es gibt Hoffnung. Jesus hat gesagt, komm, geh mit mir, wir gehen nach Hause. Dort sind die Wohnungen vorbereitet. Und diese Einladung, die hat nie aufgehört zu gelten. Und ich mag so sehr gerne diese Texte. Aus Matthäus Evangelium Kapitel 11. wo diese große Einladung von Jesus bis heute gilt. Für jeden, für alle Zeit. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Verse 29. Jetzt müsste ich erst mal sehen können durch die Tränen. 28 bis 30. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin. Lernt von mir, ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf. Jesus sagt, komm, komm an meine Hand, komm in die offenen Arme des Vaters, komm, kommt, lasst uns losgehen.